7:14 Uhr, die Informationen am Morgen hier im Deutschlandfunk, am Mikrofon Walter Friedbert Meurer. Schönen guten Morgen. Wie beliebt Regine Hildebrand war, das hat sich erst letzte Woche auf dem SPD-Parteitag in Nürnberg gezeigt. Dort hat sie bei den Vorstandswahlen der SPD das beste Ergebnis erreicht. Regine Hildebrand ist im Alter von 60 Jahren heute Nacht verstorben. Ein Nachruf gleich zur Mutter Courage des Ostens. Wenn Regine Hildebrand, die ehemalige brandenburgische Sozialministerin, am Rednerpult stand oder in Talkshows auftrat, dann gab es oft kaum ein Halten für ihren Redefluss. In ihren Interviews, auch hier bei uns im Deutschlandfunk, legte sie immer engagiert, couragiert los. Regine Hildebrand, die wohl populärste Politikerin in Ostdeutschland, ist heute nach dem Alter von 60 Jahren ihrem langen Krebsleiden erlegen. Karl-Heinz Muder in Potsdam mit einem Nachruf.
Sie war wie eine Lokomotive. Wortstark hat Regine Hildebrand für soziale Gerechtigkeit geworben, in einer demokratischen Gesellschaft. Mitgezogen, mitgerissen. Das kam an. Man nannte sie die Mutter Courage des Ostens. Gelitten habe sie unter der DDR, weg wollte sie aber nie. Man war ja eingebunden, hat sie erzählt, in vielfältige Beziehungen zu anderen Biologen und Kollegen, zu Kommilitonen, Bekannten und Freunden.
Ich wollte mit diesem Staat nichts zu tun haben im Osten, war politisch immer völlig anders orientiert und in der Opposition und wollte mich von diesem Staat auch nicht beeinflussen lassen. Aber dieses Denken auch an den Nächsten, an den Kollegen, an den Nachbarn, an die Menschen neben mir, hat sich auch in dieser Gesellschaft für mich, die ich das gar nicht, mich gar nicht beeinflussen lassen wollte, so deutlich prägend ausgewirkt.
Das Bild von der politischen, der lauten, der schnellen, der engagierten Regine Hildebrand, das war nur die eine Seite der früheren brandenburgischen Sozialministerin. Im kleinen Kreis gab sie sich nachdenklich und still. Dazu hatte sie wenig Gelegenheit. Sie musste es so sagen, sie habe über ihre Verhältnisse gelebt. Das war ihr erstes Resümee, als es zuletzt wenig Hoffnung gab, den Krebs zu besiegen. Bange machen gilt nicht, gehörte zu den Schlagworten. So ließ Regine Hildebrand Mitfühlende wissen, dass es nicht darauf ankomme, dass man ganz lange lebt, sondern dass man ein erfülltes Leben hat. Sie blickte auf die Zeit zurück im Labor, als Mutter, Freundin, Chorsängerin, die dem Staat gleichzeitig in der Bürgerbewegung Demokratie Jetzt Druck machte. Sie war von April bis August 1990 DDR-Ministerin, dann in der Landesregierung Brandenburg 9 Jahre lang Ressortleiterin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen. Die eigene Krebserkrankung machte sie zur öffentlichen Angelegenheit. Sie wollte Vorbild sein für alle, die nach einer solchen Diagnose in Passivität verfallen oder offen lamentieren.
Ja, Hilfe und Ratlosigkeit in Anbetracht der Situation, das sind Begriffe, die bei mir nicht vorkommen.
Es ist doch ganz anders gekommen. Regine Hildebrand wollte zurück ins Kabinett, mit ihrer Stimme für den Osten werben und fordern. Die Auszeit war eine Frage des Stils, hat sie erklärt. Sie konnte einfach nicht mit der CDU, dem Koalitionspartner der SPD, nach September 1999 an einem Tisch sitzen. Zu tief seien die Wunden gewesen, die die Christdemokraten während der politischen Auseinandersetzung in ihr geschlagen haben. Dabei wollte sie doch mit allen an einem Strang ziehen.
Wir sind geübt, im Osten in Situationen über viele Jahrzehnte leben zu müssen, wo wir eigentlich immer finden, das läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und wir machen trotzdem das Beste daraus und versuchen es zu ändern. Und Sie wissen, die friedliche Revolution innerhalb der DDR ohne einen Schuss hat zum Schluss sogar geklappt.
Regine Hildebrand ist heute Nacht gestorben. Ein Nachruf von Karl-Heinz Muder.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Kallina. Guten Abend. November letzten Jahres. Erinnern Sie sich, verehrte Hörerinnen und Hörer? Bis weit in diesen Monat hinein galt Deutschland noch als BSE-freies Land. Und dann trat dennoch ein erster Fall von Rinderwahnsinn auf, dem weitere folgten, und die deutsche Landwirtschaft ebenso wie die Verbraucher in eine tiefe Krise stürzte. Heute, gut ein Jahr später, scheint eine Rückschau auf die dramatischen Ereignisse von damals angebracht. War was? Mit dieser Frage zog mein Kollege Volker Wagener in Nordrhein-Westfalen durch die Lande, suchte und fand BSE-Spuren. Hier sein Report.
Welche Süßigkeiten isst du denn am liebsten?
Die Gummibärchen, weil ich habe die vorher immer so gern gegessen und dann konnte ich die lange Zeit nicht mehr essen.
Warum?
Wegen BSE.
Was hat das mit den Gummibärchen denn zu tun?
Ja, weil ja die Gelatine drin ist, worin drin ist.
Und jetzt darfst du die wieder essen?
Ja, jetzt darf ich sie wieder essen.
Und deine Freundin?
Naja, die stibitzt sich welche von mir.
Die darf also noch nicht?
Ja.
Warum nicht?
Weiß ich nicht. Die Eltern sind anderer Meinung.
BSE hatte auch eine bunte Seite, eine, die manchmal auch Erwachsene froh macht, vor allem aber Kinder. Urplötzlich wurden die Kleinen auf Entzug gesetzt. Statt roten, gelben und grünen Gummibärchen gab es ab sofort nur noch Vollkornkekse. Zwangsernährung im Kinderzimmer. Der Rinderwahnsinn machte auch am Süßwarenregal nicht Halt.
Vor knapp einem Jahr fing alles an. Die erste deutsche BSE-Kuh wurde enttarnt. Vor einigen Wochen kam die 101. hinzu. Über 2 Millionen BSE-Tests haben Veterinäre bislang hinter sich gebracht. Jedes siebte Rind in deutschen Ställen wurde schon kontrolliert.
Englische Verhältnisse stellten sich zwar nicht ein, doch BSE und wenig später die Maul- und Klauenseuche haben die Landwirtschaft verändert und die Verbraucher geschockt. Vorübergehend jedenfalls.
Der Rindfleischmarkt brach für Monate um 2/3 ein. Immer noch liegt er unter dem Schnitt des Vorjahres.
Doch die Schnäppchenjäger drängeln schon wieder an der Gefriertruhe.
Das wird aufgebauscht wie sonst was, diese BSE-Skandale und all sowas. Dann dürfen wir demnächst überhaupt nichts mehr essen, gar nichts.
Bei diesem Fleisch ist es vom Birkenhof, da steht die Aufzucht drauf und geschlachtet in Deutschland.
Ich denke da schon noch dran, aber zwischendurch greife ich doch in die Theke.
Unser Betrieb mit Blick auf BSE insgesamt eher Nachteile. Sie werden Betriebe finden, die sagen, es war besser sogar dadurch und es gibt Betriebe, die waren schlechter. Aber ich glaube insgesamt unter dem Strich für alle ist das einfach eine sehr unangenehme und schmerzliche Einstieg gewesen mit BSE.
Rudolf Diekmeier auf seinem Forellenhof im idyllischen Ostwestfalen klagt nicht wirklich. Der promovierte Agronom bewirtschaftet 55 Hektar nach Naturlandkriterien. Nur selbstproduziertes Futter bekommt das Vieh, das ganzjährig auf der Weide grast, selbstverständlich die Kälber zusammen mit den Muttertieren. Obwohl auch sein Hof unter dem Rinderwahnsinn zu leiden hatte, steht der Betrieb auf zwei gesunden Beinen, dem landwirtschaftlichen und dem touristischen.
Auch Gäste, die bei uns sind oder die Familienfeiern zum Beispiel haben und sonst Produkte vom Hof gegessen haben, wie im Wild oder eben Rindfleisch, dass die dann gesagt haben, ja Herr Diekmeier, also wir wissen ja, Sie wirtschaften alternativ, auch bei Ihrem Rindfleisch ist ja auch alles in Ordnung, aber wir wissen ja nicht, wenn wir jetzt das bestellen, was unsere Gäste dazu sagen. Dann sagen die meinetwegen, Willi, wie kannst du nur Rind bestellen? Und dann sagen sie lieber, ach nee, dann nehmen wir doch lieber nur Wild.
Absatzprobleme sogar für den vermeintlichen Profiteur des Agrargaus. Auf der Wiese oberhalb des Hofs grasen kräftige dunkle Galloways, eine robuste und pflegeleichte Rasse, ideal für die Fleischproduktion. Denn was später auf dem Teller landet, ist feinfaserig und von hoher Qualität.
Doch so schön die zottelig, urwüchsigen und gutmütig dreinschauenden Galloways auch auf der Weide aussehen, kaum ein Deutscher will sie in der Pfanne haben. Nur 2% echte Bio-Lebensmittel sind derzeit auf dem Markt. Der Kanzler persönlich forderte mehr. 10% mindestens sollen es in den nächsten Jahren werden. Mit Zahlen und zeitlichen Vorgaben hielt sich Bärbel Höhn, Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin in Düsseldorf, immer schon zurück. Sie setzte lieber um, was sofort machbar war. Zum Beispiel eine bessere Herkunftsbezeichnung für Rindfleisch.
Auch im ökologischen Landbau hat sich was getan. Also wir in Nordrhein-Westfalen haben in diesem Jahr eine Steigerung im ökologischen Landbau um 50%. Wenn wir mehr Ökolandbau haben und mehr Prozente hier auch haben, dann führt das natürlich dazu, dass man in der Logistik weniger Kosten hat.
Und günstig muss es schon sein. Die Deutschen geben im Schnitt nur 12% ihres Geldes für Lebensmittel aus. Bioprodukte sind den meisten zu teuer. Die Bioland AG nutzt diese Marktlücke. In Düsseldorf eröffnete sie vor einem Jahr den ersten Bio-Discounter Deutschlands. Bis heute ist er der einzige in Nordrhein-Westfalen.
Supernatural verzichtet auf Deko und Beratung. Die schlichten grün-gelben Regale im großen Verkaufsraum erinnern an Aldi. Aber alles Bio. Die Flasche Chianti, Jahrgang 99, gibt's für 14 Mark. Erdbeerjoghurt im 500-Gramm-Glas für 2,80 Mark und 7 Scheiben Gouda für 3,75 Mark. Im Schnitt alles 1 bis 2 Mark günstiger als im Reformhaus. Es war kein Blindflug, als das Pilotprojekt vor einem Jahr startete, sagt Marktleiter und Diplom-Biologe Oliver Bayer.
gerade bei Eröffnungen wurden die Erwartungen doch übererfüllt. Das hängt allerdings auch mit dem Skandal zusammen, dem Fleischskandal, der ziemlich zeitgleich auftrat. Und das hat natürlich nicht nur zum Run auf Fleischprodukte, sondern überhaupt auf Bioprodukte geführt. Also das strahlt dann auch auf andere Bereiche aus.
Doch auch im Öko-Supermarkt ist nicht alles vollwertig. So verkauft Supernatural Fleisch der Erzeugergemeinschaft Tönes.
Die zu ihr gehörenden Fleischproduzenten arbeiten nach der EU-Verordnung für ökologische Tierhaltung. Danach stehen einer Milchkuh 6 Quadratmeter Stall zu. Geflügel muss Auslauf haben, wenn die Witterung es zulässt. Rinder dürfen nicht angebunden im Stall stehen. Die großzügige Ausnahme: stellt ein konventionell geführter Betrieb auf Bio um, dürfen Rinder angebunden bleiben. Die sogenannte Übergangsphase dauert lange, bis Ende 2010. Auch auf einem Biohof wurden die Kontrolleure BSE fündig. Die Branche reagierte. Der Deutsche Fleischerverband verpflichtete sich zu höheren Auflagen bei der Schlachtung, sagt Verbandspräsident Manfred Ricken.
Nachdem man festgestellt hatte, dass einer der Hauptübertragungswege eben durch das Rückenmark passiert, ist man sehr sensibel vorgegangen, auch im Schlachtvorgang, wenn es darum ging, den Rückenmarkkanal zu öffnen. Das heißt, das Rückenmark wird dann abgesaugt, auch aus Arbeitsschutzgründen. Von daher ist schon eine Riesensensibilität da und es wird sehr darauf geachtet, dass dieses sogenannte Risikomaterial wirklich gründlich entsorgt wird.
Nie wurde Rindfleisch so gut kontrolliert wie zu BSE-Zeiten. Eine trügerische Sicherheit.
Der Test nach der Schlachtung erkennt nicht, ob das Tier den BSE-Erreger in sich getragen hat. Er schlägt nur an, wenn die Krankheit bereits ausgebrochen war.
Bärbel Höhn hat andere Bedenken, glaubt aber an die Sicherheit auf deutschen Schlachthöfen.
Man kann nie kriminelle Energie ausschließen. Sie wissen, dass mehrere Sendungen reklamiert worden sind. Und wir haben daraufhin auch in den Schlachthöfen 2- bis 3-fache Kontrollen angeordnet. Wir haben im Lebensmittelbereich das System der Kontrolle der Kontrolleure. Aufgrund dieser Internationalität, dass alle super drauf gucken, gehe ich davon aus, dass es durchaus auch wirksame Kontrollen sind.
Denn das jüngst in Berlin auf den Weg gebrachte deutsche Biosiegel sei im Vergleich zu den laschen EU-Vorgaben immerhin schon gehobene Mittelklasse, so Höhn. Beides hinkt aber den hohen Anforderungen der privaten Bioerzeuger hinterher. Das staatliche Gütesiegel für Fleisch ist also nur zweite Wahl.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Guten Tag, mein Name ist Christian Teiritzbacher und das sind die wichtigsten Themen, über die wir Sie in der kommenden knappen Stunde ausführlich informieren. In Bonn hat der deutsche Außenminister Joschka Fischer am Vormittag die Afghanistan-Konferenz eröffnet. Etwa 30 Vertreter religiöser, ethnischer und politischer Gruppen beraten über die künftige Regierung Afghanistans. Auf dem Petersberg südlich von Bonn hat um 10 Uhr Vormittag die Afghanistan-Konferenz begonnen. Es geht um die politische Neuordnung des Landes. Unter der Schirmherrschaft der UNO suchen 4 Gruppen nach einem dauerhaften Frieden und nach einer Zukunft für das zerstörte Land. Es sind dies Vertreter der militärisch erfolgreichen Nordallianz, des im Exil lebenden Ex-Königs Mohammed Zahir Shahn, der paschtunischen Stämme Afghanistans, sowie mehrere auf Zypern lebende Exilafghanen. Die radikal-islamischen Taliban nehmen nicht an der Konferenz teil. Vor etwa 2 Stunden haben der deutsche Außenminister Joschka Fischer und der UN-Sonderbeauftragte Lakhdar Brahimi das Treffen offiziell eröffnet. Die beiden haben noch eindringlich an die Delegationen appelliert, die Gespräche als die große Chance zu sehen. Volker Obermeier aus Bonn.
Gegen 10 Uhr war die Runde auf dem Petersberg bei Bonn komplett. Die Delegierten der 4 verschiedenen Gruppen waren erschienen und haben am runden Tisch Platz genommen. Kurz danach haben in Anwesenheit zahlreicher Diplomaten der UNO-Beauftragte Lakhdar Brahimi und der deutsche Außenminister Joschka Fischer die Konferenz eröffnet. Afghanistan habe, so Fischer in der offiziellen Konferenzsprache Englisch, eine hervorragende Möglichkeit, jetzt in einem vereinten Land den Frieden zu erreichen und sich wieder aufzubauen. Eine Zukunft, in der Terror und Gewalt keine Macht mehr haben, eine solche Zukunft stehe vor uns.
Now is the time to make use of the combined efforts and strength.
Jetzt ist es an der Zeit, die gemeinsamen Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft fortzuführen und in Gang zu setzen, ihr Land aufzubauen. Keiner kann ihnen diese Verantwortung, diese Bürde abnehmen und keiner möchte das auch. Ich möchte sie alle drängen, einen wirklich historischen Kompromiss zu schmieden, der eine bessere Zukunft für ihr zerrissenes Land und für die Menschen bietet.
and its people.
Die internationale Gemeinschaft sei vorbereitet, diese große Anstrengung zu unternehmen. Die Bereitschaft sei an klare Erwartungen gebunden.
First, agreement on binding rules for a peaceful.
Zunächst ein Abkommen über bindende Regeln für einen politischen Prozess und eine auf breite Basis gefächerte repräsentative Vertretung für ihr Land. Zweitens Achtung und Schutz der Menschenrechte. Das beinhaltet vor allem die Garantie für die Rechte und die Würde der Frau. Der UN-Beauftragte Brahimi hat einen Appell von Generalsekretär Kofi Annan verlesen. Dieser Tag soll als Beginn eines neuen Zeitalters für Afghanistan in die Geschichte eingehen. Eines Zeitalters des Friedens, der Harmonie, der guten Beziehungen zu den Nachbarn, der Rechtsstaatlichkeit und dem wachsenden Wohlstand für die Menschen.
For this to be possible, for this dream.
Damit dies möglich, damit dieser Traum Wirklichkeit für die Menschen in Afghanistan wird, haben Sie, die diese Verantwortung zu schultern haben, die Aufgabe, Mut und Führungsqualität an den Tag zu legen. Es ist eine historische Gelegenheit, um den Prozess anzufangen, um schließlich Frieden und nationale Wiederversöhnung in Afghanistan umzusetzen.
In Afghanistan.
Nach der Eröffnung haben die Beratungen im Plenum begonnen. Anschließend sollen die Delegationen untereinander und mit Brahimi beraten.
Es ist kein Zufall, dass die Afghanistan-Konferenz ausgerechnet in Deutschland stattfindet. Deutschland und Afghanistan haben schon seit der Zeit des Ersten Weltkrieges besonders enge Beziehungen. Viele afghanische Führer haben die deutsche Schule in Kabul besucht, die schon 1924 gegründet wurde. Dennoch betonen die deutschen Gastgeber immer wieder, sie wollten keinesfalls Einfluss nehmen, sondern nur den Rahmen für diese Beratungen bieten. Was ist nun von dieser Afghanistan-Konferenz zu erwarten? Was kann im besten Fall erreicht werden? Birgit Schwarz hat mit der Afghanistan-Expertin Zita Maas gesprochen, die auch das deutsche Außenamt in Sachen Afghanistan berät.
Die Asien- und Afghanistan-Expertin Zita Maas von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin hat viel Zeit in Afghanistan verbracht. Sie kennt das Land und die Personen, die jetzt im Friedensprozess eine Rolle spielen werden. Ihr Rat an die Organisatoren der Afghanistan-Konferenz auf dem Bonner Petersberg.
Man sollte den Parteien, den Vertretern der Parteien viel Zeit zum Reden einräumen. Und nicht das westliche Maß anlegen, dass man also am Abend des ersten Verhandlungstages bereits ein konkretes Ergebnis vorlegen soll.
Die USA haben der Nordallianz den Weg nach Kabul freigebombt. Am 13. November ist der Führer der Nordallianz, Präsident Rabbani, mit seinen Truppen dort einmarschiert und hat damit Abkommen gebrochen. Abkommen mit den Vereinten Nationen genauso wie mit Ex-König Zahir Shah. Zahir Shah lebt seit Jahrzehnten im Exil in Rom. Viele sehen in ihm heute mehr als nur eine symbolische Figur im Friedensprozess. Rabbani selbst vertritt die kleine ethnische Gruppe der Tadschiken innerhalb der Nordallianz. Dazu kommen noch die Usbeken unter General Dostum, die Hazaras, die ihre Basis im zentralafghanischen Bergland haben, und die kleine Gruppe der Herathis. Auch diese ethnischen Gruppen innerhalb seiner Allianz hat Rabbani übergangen. Seit dem 13. November hält er alle Schlüsselministerien in Kabul. Diese Machtbasis wieder zu schmälern, müsse eines der zentralen Ziele der Petersberger Gespräche sein, so die Expertin. Rabbani selbst misstraut sie aus Erfahrung.
Es war nämlich nicht vorgesehen, dass die Truppen seiner Partei nach Kabul gehen. Und wenn jetzt die Konferenz in Berlin beginnt, wird sie natürlich die Macht von Professor Rabbani und seiner Partei Jamaat-e-Islami schmälern. Es ist ja eine Art Marshallplan, Wiederaufbauplan für Afghanistan in der Vorbereitung. Und da fließen Millionen, Milliarden von US-Dollar. Und das wäre das Druckmittel, wenn eben Professor Rabbani mit seiner Gliedpartei sich nicht in einen breiteren Prozess einbinden lässt, dass dann dieser Wiederaufbauplan hinausgezögert wird.
Ein Friedensprozess kann nur dann erfolgreich sein, wenn auch das Volk der Pashtunen, zu dem großteils auch die Taliban zählen, an der künftigen Regierung beteiligt wird. Die Taliban selbst werden, so Zita Maas, keine Rolle mehr spielen.
Nein, die Taliban sind also spent force, würde man im Englischen sagen. Also die Taliban spielen als Gruppe überhaupt keine Rolle mehr. Es geht also jetzt wirklich darum, einzelne Persönlichkeiten, die vielleicht mit den Taliban zusammengearbeitet und auch mit ihnen sympathisiert haben, aber die jetzt in ihrem eigenen Namen einzubeziehen.
Und wie schätzt die Afghanistan-Expertin die Chancen für eine Einigung ein?
Jeder, der zum Petersberg kommt, weiß, was auf dem Spiel steht. Es ist also eine extrem zugespitzte Situation mit sehr viel Erwartung. Aber vielleicht kann man das ummünzen in den unheimlichen Druck, den man dann auch ausüben muss. Es wäre fatal, wenn also nach 3 Tagen alle wieder auseinandergehen. Das bedeutete, dass eigentlich der Konflikt, der Krieg weitergeht. Und gerade die Afghanen haben, glaube ich, nach 23 Jahren Krieg, sind sie müde, sie sind es leid.
Sagt die deutsche Afghanistan-Expertin Zita Maas. Mit ihr hat Birgit Schwarz gesprochen. 1 Minute nach 12:30 war es soeben, Sie hören das Österreich 1 Mittagsjournal. Das südböhmische Atomkraftwerk Temelin, in Österreich heftig bekämpft, gehört, für viele mag das überraschend sein, zu den sichersten in Europa. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine Studie des Ökologieinstitutes in Wien. Das Institut hat jetzt alle europäischen Atomanlagen bewertet. Die unsichersten Kraftwerke stehen demnach in Armenien und in Bulgarien, die sichersten in Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Temelin erreicht unter 41 europäischen Atomkraftwerken den beachtlichen Platz 10. Weitere Details von Gernot Ecker.
Antonia Wenisch, Atomexpertin des Ökologieinstituts, bringt es auf den Punkt. Verglichen mit anderen europäischen Kernkraftwerken gehört Temelin zu den sicheren Anlagen.
Wir alle wissen, dass sozusagen schwere Unfälle nicht grundsätzlich auszuschließen sind, auch in dem allerneuesten und allerbesten Kraftwerk nicht. Das ist aber kein Spezifikum von Temelin, sondern ein Spezifikum der Nutzung der Atomenergie. Temelin selbst ist sicher weniger riskant zu betreiben als ein AKW wie Kozloduy oder Ignalina.
In ihrer Studie verteilt Wenisch Minuspunkte für die Bereiche Sicherheit, Standort, Alter und Wartung der Reaktoren. 13 solcher Minuspunkte haben die unsichersten Anlagen in Europa, Armenier in Armenien oder Kozloduy in Bulgarien. Die laut Studie sichersten Kernkraftwerke Europas stehen in Frankreich und England und erhalten 3 Minuspunkte. Temelin rangiert mit 5 Minuspunkten auf Platz 10 in der drittbesten von insgesamt 11 Sicherheitsgruppen.
Und da ist, glaube ich, die Botschaft an die Politik schon die, dass man sagen muss, wenn man nur auf Temelin schaut und Bohunice und Ähnliches vergisst, dann übersieht die Politik wesentliche Sicherheitsfaktoren.
Ähnlich äußert sich auch Emmerich Seidelberger, stellvertretender Vorstand des Instituts für Risikoforschung an der Uni Wien. Temelin sei sicher nicht das gefährlichste Atomkraftwerk, sagt er. Das slowakische Bohunice oder Kozloduy in Bulgarien würden da viel schlechter abschneiden. Allerdings gäbe es dort zum Teil schon Ausstiegsszenarien. Temelin stehe am Beginn seiner Laufzeit und die dürfte viel länger als die jetzt veranschlagten 30 Jahre sein. Seidelberger rechnet mit bis zu 60 Jahren Betrieb in Temelin. Darum sei es notwendig, so der Atomexperte, das Kraftwerk jetzt auf den letzten Stand der Technik zu bringen. Die entsprechenden offenen Sicherheitsfragen, so Seidelberger, seien im Sicherheitsbericht des Instituts für Risikoforschung zu Temelin, der im Auftrag der Bundesregierung erstellt worden ist, ja veröffentlicht.
Temelin mag also zu den eher sicheren Atomkraftwerken in Europa zählen, die Sicherheit muss aber auf den neuesten Stand gebracht werden. Und in unserer Mittagsjournalserie über jene 10 europäischen Länder, die nach einem jüngsten EU-Bericht schon 2004 als neue Mitgliedsländer der Europäischen Union beitreten könnten, ist heute Polen an der Reihe. Den entsprechenden Länderbericht der EU-Kommission hat für uns unser Brüssel-Korrespondent Oliver Tanzer gelesen.
Wie gerne nennt doch die EU-Kommission positive Daten, wenn es um Polen geht. Ganz vorne im aktuellen Beitrittsbericht wird dem Land bescheinigt, es habe eine funktionierende Demokratie, die Minderheiten seien genügend geschützt, es verfüge über eine funktionierende Marktwirtschaft, die Privatisierungsprogramme seien in einem fortgeschrittenen Stadium, Polen mache in allen Kapiteln der Beitrittsverhandlungen Fortschritte und könne bald der Konkurrenz innerhalb der EU standhalten. Viel mehr Positives ist allerdings dann auch schon nicht mehr zu finden in dem Bericht, im Gegenteil. Polen hinkt seit einem Jahr spürbar hinter den anderen Beitrittswerbern nach, wenn es um das Tempo der Reformen geht. Es hat mit 1,4% das geringste Wirtschaftswachstum der Bewerber und mit 18% die höchste Arbeitslosigkeit. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt gar bei 35%. Der Rest der Wirtschaftsdaten ist nicht viel verheißungsvoller. Neben einem klaffenden Budgetloch kämpft Warschau mit sinkenden Einkommen und sinkenden Ausgaben der polnischen Bürger. Die Zahl der Konkurse stieg in Polen um satte 41%. Ganz allgemein ortet die EU eine Verschlechterung der wirtschaftspolitischen Koordinierung. Das zeigt sich auch in den großen Schwierigkeiten, die Polen bei der Übernahme von EU-Recht in nationales Recht hat. In der Agrarpolitik, dem gewichtigsten Teil der EU-Gesetzgebung, werden Rechtsnormen entweder zu langsam übernommen oder von den Beamten im täglichen Gebrauch einfach nicht umgesetzt. Und noch immer wartet die EU auf die Umstrukturierung der polnischen Landwirtschaft und damit zusammenhängend der tierärztlichen Kontrolle. Derartige Hemmnisse gibt es auch in den Bereichen freier Warenverkehr, Kapital- und Dienstleistung, Transport, Sozialpolitik, Telekommunikation und Strukturpolitik, Justiz und Schutz der Außengrenzen. Zum Thema Minderheitenschutz gibt es trotz allgemeinen Lobes auch Bedenken. Denn trotz Bemühungen staatlicher Stellen stelle auch die weit verbreitete Diskriminierung des Volks der Roma ein großes Problem dar. Aus all dem ließe sich nun nicht nur ableiten, dass die EU mit Polen, Polen mit der EU und Polen mit sich selbst ein Problem hat. Denn noch mehr, nach Ansicht vieler, steht und fällt mit Polen die gesamte Erweiterungsrunde. Da klingt es beinahe schon wie ein Stoßgebet, wenn man dem zuständigen Kommissar für die Osterweiterung Günther Verheugen zuhört. Der versichert nun zu jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit, dass Polen immer noch ein starker Kandidat ist.
Ein starker Kandidat, der aber dringend aufholen muss, was Reformen und Wirtschaftsdaten betrifft, meint die EU über Polen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 250. Der Sonntag ist der 7. Tag der Woche. Nach 6 Werktagen soll man sich am 7. Tag von der Arbeit ausruhen. Für Christen ist das aber auch deshalb ein besonderer Tag, weil sie an diesem Tag zum Gottesdienst in die Kirche gehen. Jedenfalls sollte man als Christ sonntags in die Kirche gehen. Das tun aber nur noch wenige, auch wenn sie sagen, dass sie Christen sind. In Deutschland gibt es viele katholische Kirchen und viele evangelische Kirchen, aber es gibt auch bikonfessionelle Kirchen. Da ist dann im einen Teil der Kirche der katholische Gottesdienst mit der Messe sonntags um 9 Uhr und im anderen Teil der evangelische Gottesdienst 1 Stunde später, wenn die Messe vorbei ist, sodass man sich nicht gegenseitig stört. Auch vor 50 Jahren gehörte der Kirchgang für Protestanten schon nicht mehr so zum Sonntag wie für Katholiken. Nach dem Krieg gingen vielleicht nur 10% der Protestanten, aber 40-50% der Katholiken noch jeden Sonntag zum Gottesdienst. Aber inzwischen sind viele aus der Kirche ausgetreten. Die Zahl der Mitglieder der katholischen Kirche hat abgenommen und nur noch 15% von ihnen kommen sonntags zum Gottesdienst in die Kirche. Das bedeutet aber nicht, dass 85% nie in die Kirche gehen, denn auch bei den Katholiken ist es nicht mehr so, dass man normalerweise jeden Sonntag in die Kirche geht. Viele gehen nur alle 14 Tage zum Gottesdienst oder einmal im Monat oder auch nur an einigen besonderen Tagen, zum Beispiel zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Nach dem Kirchgang gingen fast alle Männer zum Frühschoppen, aber manche, die auch heute noch zum Frühschoppen gehen, tun das, statt in die Kirche zu gehen. Heutzutage gehen nur noch 5-6% der Deutschen sonntagsvormittags in einen Gasthof, eine Kneipe oder einen Weinkeller, um sich bei einem Viertel Liter Wein oder Fassbier mit Bekannten zu unterhalten, ehe sie zu Hause zu Mittag essen. Zum Sonntagsmittagessen gehört der Sonntagsbraten. Früher setzte man sich sonntags zum Mittagessen ins Wohnzimmer, während man normalerweise in der Küche aß. Statt um 9 oder 10 Uhr in die Kirche zu gehen, wollen viele lieber lange schlafen und dann in Ruhe frühstücken. Sich mal gründlich auszuschlafen ist für viele das Wichtigste am Sonntag. Aber der Sonntagsausflug gehört für viele auch zum Sonntag. Wer ein Segelboot hat, geht vielleicht segeln und wer Enkel hat, geht vielleicht ein paar Stunden mit seinen Enkeln spazieren. Nachmittags treffen sich viele mit Verwandten, um 4 Uhr Kaffee zu trinken und ein Stück Kuchen zu essen. Wenn man dazu Tanten und Onkel besucht, zieht man sich oft besser an als sonst. Besonders auf dem Lande gehört zum Kirchgang Sonntagskleidung. Aber nur noch knapp 50% der Deutschen ziehen sich sonntags besser an als werktags. Viele denken dabei, was sie sonntags anziehen, weniger an den Sonntag als an die Freizeit. Sonntags ist man frei vom Arbeitsalltag und ist frei für Familie und Freizeit. An diesem Tag kann jeder mal so richtig machen, was er will. Und wenn die Sonne scheint, gehen viele in ihren Kleingarten. Solche kleinen Gärten in der Stadt oder am Stadtrand bezeichnet man auch als Schrebergärten, weil der Leipziger Arzt Schreber 1860 empfohlen hat, dort, wo die Arbeiter wohnen, Gartenland bereitzustellen, damit die Arbeiter auch mal an die frische Luft kommen. Auf so einem kleinen Stück Gartenland kann man sich auch eine Laube bauen. Das ist ein Häuschen, in das man sich zum Kaffeetrinken setzt, in dem man aber nicht übernachten darf. Viele fahren sonntags irgendwo hin, um mal eine andere Atmosphäre zu genießen. Einfache Sonntagsausflüge macht man in einen Tierpark oder zum Schwimmen oder zum Segeln, zum Beispiel an einen Baggersee. Neuerdings werden fürs Wochenende aber auch kurze Reisen angeboten. Dann fährt man etwas weiter weg, um sich mal eine andere Stadt oder eine schöne Landschaft anzusehen. Dafür gibt es in vielen Hotels verbilligte Wochenendpreise. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 250. Danke.